Und damit herzlich willkommen zur 39. Episode von Based. Und ich freue mich heute, meinen lieben Co-Host Benjamin Scherb wieder begrüßen zu dürfen. Hi.
Ja, hi Dominik. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast bei uns. Und heute ist es Helene Bubrowski von Table Media jüngst. Hallo, erstmal, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht starten wir direkt rein. Heute soll es natürlich um die Taurus-Debatte geben, die in der letzten Woche doch ordentlich polarisierte und eigentlich fast schon eskalierte in der Ampelkoalition, wenn man sich das nicht unbedingt als das Abstimmungsverhalten anguckt, aber auf jeden Fall, wer vielleicht auch bei der Rede des Bundeskanzlers oder beim Fraktionsvorsitzenden der SPD geklatscht hat. Und genau, vergangene Woche stellte sich ja der Kanzler Scholz den Fragen der Abgeordneten. Diverse MdBs der FDP drohten sogar dem Antrag der Union für die Lieferung zuzustimmen. Am Ende war es aber dann nur Strack-Zimmermann, glaube ich, die sich dafür entschied, die so votierte. Und dennoch, der Riss in der Koalition war doch deutlich zu erkennen, da Grüne und FDP bei den Reden zum Beispiel von einem Ralf Stegner, zum Beispiel von einem Ralf Mützenich und auch bei Scholz nicht klatschten. Wird es vielleicht auch jetzt gerade diese Ukraine-Frage sein, die die Regierung auseinanderreißt?
Ja, also es war in der Tat sehr deutlich zu sehen im Deutschen Bundestag, im Plenum, wie der Riss durch die Ampelfraktionen geht und wie tatsächlich FDP, Grüne und CDU, also die Oppositionsfraktion CDU, CSU, einer Meinung sind, nämlich für die Lieferung von Taurus, für eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Und wie die Ränder, und da gehört auch die SPD dann dazu, also die SPD, die Linke, beziehungsweise was von der Linken übrig geblieben ist, und die AfD anderer Auffassung sind. Also es ist schon, macht einen irgendwo beklommen, also mich hat das beklommen gemacht. Und natürlich für die Ampel und die Zusammenarbeit in der Ampel verheißt es nichts Gutes. Als Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, gesprochen hat, saß die Außenministerin Baerbock auf der Regierungsbank und schüttelte den Kopf und so. Also es, die kommen in dieser Frage einfach nicht mehr zusammen, das muss man so klar sagen.
Da war ja auch insbesondere die Argumentation von Scholz interessant, der meinte, also zuerst irgendwie ist dann zurückgerudert, Deutschland würde durch die Lieferung ja auch vielleicht Kriegspartei werden, dann auch auf dem indirekten Wege, weil Taurus nicht nur, ja, nur durch deutsche ausgebildete Kräfte bedient werden könnte, aber das Gegenargument kann ja prompt folgen. Ukrainische Soldaten können ja auch in Anführungsstrichen einfach ausgebildet werden, die Waffen dann selbst zu benutzen. Wie schätzt du da Scholz Ausrede ein? Ist das eine Ausrede oder tatsächlich eine berechtigte Argumentation, zu sagen, Deutschland würde jetzt Kriegspartei werden?
Also ich habe mal gelernt von meinem Vater, wenn du irgendwas nicht machen willst, dann nenne einen Grund, weil wer 3, 4, 5, 6 Gründe nennt, wird unglaubwürdig, weil sich dann irgendwie die Frage stellt, ja was denn nun? Und das ist eben genau das Problem von Scholz. Er hat so diverse, unterschiedliche Begründungen genannt, aber nie so richtig, sondern ja immer, wie er halt so kommuniziert, immer nur in Andeutungen, dass dieses Nein am Ende nicht so überzeugend ist oder ich würde sagen, dass es nicht überzeugend ist, dass es wirklich argumentative Gründe gibt, sondern mein Eindruck ist, dass er vor allem mit Blick auf die ja desaströsen Umfragewerte für die SPD und die Wahlen, die jetzt im Europawahl im Juni und die Wahlen insbesondere natürlich im Osten im Herbst und die nächste Bundestagswahl, dass er mit Blick darauf und mit Blick auf die Umfragen im Land der Meinung ist, in dieser Frage jetzt sich anders positionieren zu müssen als seine Koalitionspartner und die Union.
Ja, schauen wir vielleicht direkt auch mal auf die Konfrontation der Union zum Beispiel, weil Kritiker von Scholz haben ihm ja unter anderem sogar vorgeworfen, dass er lüge. Verteidiger wiederum, vielleicht wie auch ein Mützenich, weisen dann wiederum darauf hin, dass der Kanzler vielleicht auch mehr wissen könnte, als er sagen darf. Da gab es ja dieses Beispiel im Herbst 22, glaube ich, in der Situation, dass die USA geheime Nachrichten von Russland wohl abgefangen haben und dass diese ernsthaft den Einsatz von Atomwaffen erwogen. Das berichtete, glaube ich, die New York Times. Glauben Sie, dass Scholz, oder glaubst du, dass Scholz mehr weiß, als er sagen darf und dass ihm eine gute Begründung seiner Entscheidung gerade deshalb vielleicht auch in diesem Moment so schwerfällt? Oder woran kann das, dieses Zaudern, dieses typische, wie vielleicht Strack-Zimmermann sagen würde, woran kann das liegen?
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Scholz so ist, wie er ist und immer erst im letzten Moment Entscheidungen trifft. Übrigens die Sache mit der Atombombe sehe ich tatsächlich anders, weil das ja nicht irgendwo, also das haben auch die Geheimdienste vernommen, aber wir haben es alle vernommen, weil Wladimir Putin, der russische Präsident und Machthaber, ganz offen damit gedroht hat. Er hat in einer Fernsehansprache gesagt, er wollte seine nuklearen Waffen in Bereitschaft bringen und hat also ganz offen damit gedroht, sie auch einzusetzen. Das ist insofern überhaupt gar keine Überraschung. Das heißt nicht, dass man nicht davor Angst haben muss oder mit Sorge darauf blicken muss und das alles berücksichtigen muss bei der Frage. Und natürlich muss das auch der deutsche Bundeskanzler. Niemand und ich schon gar nicht redet davon, dass man irgendwie leichtfertig in irgendwelche Eskalation reingehen soll. Aber diese These, dass der Kanzler eine Geheiminformation hat, die er aber nicht sagen darf und deswegen so rumstolpert, die halte ich nicht für glaubwürdig, weil er das in anderen Politikbereichen auch so macht und weil er in dieser Frage wirklich geht das schon so lange und am Ende, das haben wir ja auch oft schon gesehen, jetzt bei den Taurus ist es unglaublich, es auch so kommt, aber in der Vergangenheit haben wir ja oft gesehen, dass er erstmal Nein sagt, dann sagt er vielleicht und am Ende wird dann doch irgendwie halbherzig geliefert, zum Beispiel bei den Kampfpanzern, das ist ungefähr ein Jahr her. Und da hat er auch gesagt, ja, das könnte dann als Kriegseintritt gewertet werden und Russland und so weiter könnte dann zurückschlagen und es ist nichts passiert. Also es ist jedenfalls nicht das passiert, was er als Szenario in den Raum gestellt hat. Deswegen ist mein Eindruck ist, er nimmt Rücksicht auf innenpolitische Befindlichkeiten und das halte ich persönlich für außerordentlich zynisch, wenn man sich anschaut, was derzeit auf dem ukrainischen Kampffeld passiert.
Aber was doch auffällig ist, gerade bei diesem Spiel zwischen Röttgen und Scholz, als Scholz dann Röttgen nach dessen Konfrontation ihm vorwirft, dieser habe auf dem größeren Wissen, was er habe, von innen eben, als die Bevölkerung seine Argumentation aufgebaut, das wirkt da in diesem Moment so, als würde da eine andere Debatte im Hintergrund geführt werden, als im Vordergrund. Und da würde mich interessieren, wie klug ist es denn, in diesem Moment von Kanzler Scholz so in der Öffentlichkeit bei so einer wichtigen Debatte zu argumentieren?
Ich halte das für total unverantwortlich. Das hat mich erinnert an Thomas de Maizière, der mal sagte, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Also wenn man Unsicherheit, die Gesellschaft ist schon sehr verunsichert, wenn man Unsicherheit schüren will, dann sagt man, oh, ich darf jetzt nicht drüber reden, weil das die Menschen verunsichern würde. De Maizière hat das ja auch mehrfach dann irgendwie im Nachgang bereut. Aber dieses öffentliche Kokettieren mit, wenn man es so sagen will, mit Geheiminformationen ist in dieser brisanten Frage, in der es, um es nochmal zu sagen, um Leben und Tod geht, einfach nicht der richtige Weg. Abgesehen mal davon ist es nach allem, was ich auch höre von Nachrichtendiensten und anderen auch Diplomaten, die nah dran sind, niemand weiß, was in Wladimir Putins Kopf vorgeht. Ja, also alle diese Experten, die antizipiert haben, was er nach der Annexion der Krim machen würde oder nicht machen würde, wann er jetzt weitermacht, ob er weitermacht und wie er zu welchem Moment, wann er mobilisiert oder nicht, wann er was sagt. Es ist vollkommen unberechenbar und das ist ja übrigens auch das Markenzeichen von Autokraten und Machthabern. Sie wollen auch unberechenbar sein und deswegen finde ich diese deutschen Spekulationen, was man machen könnte oder nicht machen könnte, um Putin zu besänftigen oder ihn auf die, ja, weiter in den Zorn reinzutreiben, das bringt nichts. Und ehrlich gesagt weiß es auch, also soweit ich jedenfalls weiß, und ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, niemand weiß es nicht. Also Putin hat nur noch einen ganz, ganz kleinen Kreis um sich, die man überhaupt als seine Vertrauten ansehen kann. Also, dass es ein Geheimwissen gibt von Norbert Röttgen und Olaf Scholz, die wissen, was Putin vorhat und das verhindern wollen und meinen, sie haben die Macht, es zu verhindern durch eigenes Verhalten, halte ich wirklich für, wirklich, also komplett realitätsfern.
Ja, die Deutschen und insbesondere die SPD da als Putin-Flüsterer sozusagen. Ja, dagegen spricht ja auch das, was Macron eben macht. Macron, der ja sogar davon spricht, dass westliche Truppen in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Jetzt hat er offen gelassen, ob das auch tatsächlich in Kampfhandlungen der Fall ist oder ob die da irgendwie mitarbeiten an Technik oder Ähnlichem. Wie schätzt du das ein? Wird es jemals dazu kommen, dass da westliche Truppen tatsächlich in der Ukraine unterwegs sind?
Ja, es ist ganz schwer, immer von jemals und niemals zu sprechen in solchen Situationen, weil sich die Dinge dann doch schnell entwickeln können. Wer weiß, ob wir nicht doch irgendwann den Bündnisfall haben. Das gilt es ja absolut zu verhindern, indem man, ehrlich gesagt, jetzt die Ukraine die Drecksarbeit machen lässt, um zu sagen, also Das ist die klare Ansage. Wer NATO-Gebiet angreift, der wird es mit der kompletten Allianz zu tun haben und damit einen Weltkrieg. Also möge uns das erspart bleiben, aber man weiß es einfach nicht. Diese Geschichte Boots on the Ground in der Ukraine ist, würde ich sagen, derzeit nicht zu erwarten. Die anderen europäischen Regierungschefs wollen das ja auch nicht. Es ist auch nicht ganz klar, ob Macron das wirklich selber will. Er steht natürlich auch selbst unter Druck, weil er weniger Geld bezahlt hat, als das eigentlich wünschenswert wäre für die Ukraine. Und deswegen, so sagen das jetzt deutsche Diplomaten, sei das ein billiger Ausweg gewesen, um zu sagen, naja, aber ich nehme dafür den Mund sehr voll und kündige mal den Einsatz von Soldaten an. Kann man so sehen, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, es ist eigentlich klug in dieser Situation, dieses, was Militärs als strategische Ambiguität bezeichnen, anzuwenden, nämlich die Gegenseite, in dem Fall Putin und Russland, im Unklaren darüber zu lassen, was man denn bereit ist zu machen. Das ist ja übrigens auch die Strategie von Putin, was wir gerade gesagt haben. Er sagt, ja, vielleicht nutze ich Atomwaffen, vielleicht nicht mal sehen, das ist mein Arsenal, dass man auch auf westlicher Seite mal sagt, okay, wir haben übrigens verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Waffenunterstützung und wir haben dies, aber es ist ja auch nicht auszuschließen, dass wir Soldaten hinschicken. Und man zeigt das Arsenal von Möglichkeiten, das man hat, ohne zu sagen, was man davon einsetzt und was man nicht einsetzt. Und das ist natürlich die komplett gegenteilige Strategie des Bundeskanzlers, der immer nur darüber spricht, was er alles nicht machen möchte.
Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel aufgreifen aus dem Herbst 2022 mit dem vermeintlichen Atomangriff, der da dann kommen sollte. Das war eine Situation, da war Russland sehr weit zurückgedrängt in die Ostgebiete der Ukraine. Und ich glaube, was mit so einer Kommunikation dann bewirkt wird, ist eben das Gefühl, okay, wenn wir jetzt Erfolg haben in diesem Konflikt, dann wird das geahndet durch die Russen mit einem Atomangriff. Ist das eventuell auch das Ziel so einer Kommunikation, dass man sagt, okay, ihr dürft gar nicht so oder sollt gar nicht so weit kommen?
Ja, schwer zu sagen. Also die These, dass Putin, wenn er zurückgedrängt wird oder wenn die russischen Truppen zurückgedrängt werden, möglicherweise die Fassung verliert und mit dem Rücken zur Wand dann eben zu ganz drastischen Maßnahmen, möglicherweise sogar der Atombombe greift. Ja, also natürlich ist das ein Szenario, das man mitbedenken muss. Es gibt ja übrigens im Bundesverteidigungsministerium, darüber wird öffentlich nicht so viel gesprochen, aber natürlich arbeiten die mit Szenarien und auch mit Worst-Case-Szenarien und überlegen sich, was würde passieren, wenn XYZ eintritt und wenn die Russen erfolgreich sind auf dem Kampffeld, was sie derzeit ja leider sind. Und was ist, wenn Putin mit dem Rücken zur Wand steht? Und wie verhält sich dann der Westen in diesen Situationen? Das ist ja auch alles absolut wichtig. Ich glaube, es ist gut, nicht allzu sehr öffentlich darüber zu spekulieren. Und bei der Frage, was würde Putin machen, sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir gerade waren. Ehrlich gesagt, wir wissen es einfach nicht.
Dominik hat es gerade schon gesagt, zu der Phase im Herbst 2022 ging es darum, dass die Russen tatsächlich schon in die Ostgebiete der Ukraine zurückgedrängt werden konnten. Gerade die Situation ist ja eine komplett andere auf dem Schlachtfeld. Wir reden über einen Stellungskrieg, bei dem es lange Zeit weder vor noch zurück ging. Gerade wirkt es eher so, als würden die Russen gerade eher gewinnen, eher an Land gewinnen. Und da ist es ja interessant, weil in gewisser Weise scheint die Unterstützung ein wenig abzuflachen. Das heißt, man weiß nicht, wie lange die USA noch in dem Ausmaß unterstützt. Gerade wenn im Oktober, glaube ich, ne, bei der Präsidentschaftswahl Trump wieder an die Macht kommt.
November.
Danke. oder genauso jetzt in Deutschland, die Unterstützung hapert da ja auch so ein bisschen an dem Kanzler. Da würde ja vielleicht ein Ringtausch helfen, wie es ja auch eine Baerbock zum Beispiel vorgeschlagen hat. Bei der Taurus-Lieferung gerade besonders. Dann würden eben keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine kommen, sondern Marschflugkörper von den Briten, wenn ich mich nicht irre. Und da würde es mich interessieren, der Kanzler hat da zwar noch Zweifel, aber wie realistisch siehst du das Szenario, dass das noch passiert?
Also ich würde es absolut für wünschenswert halten und es wäre auch diplomatisch ein Weg, für alle eine gesichtswahrende Lösung zu finden. Ich finde das zwar bedauerlich, dass das offensichtlich notwendig ist, aber Aber da sich der Kanzler so festgelegt hat, die SPD sich so festgelegt hat, es diese großen Bedenken gibt, Taurus direkt an die Ukraine zu liefern, ist das ein Weg, den man gehen kann, den man ja übrigens auch damals schon in der Panzerfrage zunächst gegangen war. Da war es ja auch so, ich glaube damals mit der Slowakei, dass Deutschland an die Slowakei Panzer geliefert hat und die Slowakei dann wiederum altes sowjetisches oder älteres sowjetisches ältere sowjetische Ausrüstung an die Ukraine, was damals auch noch das Argument oder damals wurde auch noch als Argument angeführt, dass die halt mit sowjetischem Material besser umgehen können als mit westlichem. So, und danach gab es dann halt die Direktlieferungen. Das wäre jetzt ein Weg, es wieder so zu machen, weil ja, so haben wir das ja dieser WebEx-Konferenz jetzt entnehmen können, die Öffentlichkeit, dass eben britische Soldaten sowieso schon dabei sind, zu unterstützen. Und wenn die Deutschen das nicht machen wollen oder nicht machen sollen oder nach dem Willen des Bundeskanzlers es nicht machen sollen, dann sollen das eben die Briten machen, die bei der Lenkung und Steuerung der Marschflugkörper helfen soll. So, also ich finde es ein gangbarer Weg, aber ich sehe derzeit auch noch nicht, dass das sicher so kommen wird.
Und damit wird euch auch die heutige Episode von Based natürlich wieder präsentiert von Ralf Ruthartz, das laute Schweigen des Max Gründ. Und ja, Ralf, der Autor des Romans, hat mehrere Protestaktionen in Berlin besucht und er sieht sich in seinen Befürchtungen, die er in seinem Buch auch zutage trägt, bestätigt. Die Gesellschaft driftet bei vielen Themen auseinander. Und vor allem scheinen ihm die Politiker von der Mehrheit der Wahlberechtigten entkoppelt zu sein. Ja, der eigentliche Schaden für die Demokratie kann nur dadurch geheilt werden, dass Politiker aufhören, den Einzelnen durch restriktive Gesetzgebung von der gewaltfreien Äußerung seiner Meinung abzuhalten. Und zu sehr haben sich wesentliche Teile der Medien gemein gemacht mit der aktuellen Regierung. Mit seinem Roman möchte Ruthart einen Beitrag leisten, um den Diskurs zu bestärken. Ja, sachlich, freundlich und im Ergebnis eben offen. Und unserer Meinung nach schafft er das auch. Wenn ihr euch selbst ein Bild vom Roman Das laute Schweigen des Max Gründ von Ralf Ruthart machen wollt, dann könnt ihr den Roman überall kaufen, bei Amazon, bei Thalia. Ihr könnt ihn sogar als Hörbuch hören, auf Audible oder kostenlos direkt hier auf Spotify. Vorher wünschen wir euch aber viel Spaß mit dem restlichen Teil der Episode mit Helene Bobrowski.
Ja, die Wahl von Trump, Benny hat es eben schon angesprochen, wird eine große Rolle spielen in dem Konflikt. Die Angst besteht ja einfach darin, dass der Präsidentschaftskandidat sich dann eben aus der NATO zurückziehen wird, weil er ja eben, wie gesagt, den Vorwurf erhebt, dass die anderen NATO-Mitglieder nicht genug Beiträge leisten. Und das hat auch bei seinem Wahlkampf spielt das eine wichtige Rolle, insbesondere dabei die Jugend abzuholen, America First. Wie schätzt du das ein? Das war ja auch schon Thema in der letzten Amtsperiode von Trump. Damals haben auch viele Berater auf ihn Einfluss gehabt, wenn ich richtig informiert bin, und das so ein bisschen verhindert und ein bisschen abgemildert. Kann oder wird Trump da drastischer vorgehen, sollte er wieder Präsident werden in diesem Jahr?
Ja, mit Sicherheit. Also da ist in verschiedener Hinsicht nichts Gutes zu erwarten und für die Ukraine erst recht nicht. Wobei auch Trump natürlich ein vollkommen unberechenbarer Spieler ist, der ja bei vielen Autokraten dieser Welt relativ schnell von he's my best friend zu he's the worst enemy gehen kann, ja. Also da muss gar nicht viel passieren, um einen Tag so und den nächsten Tag so zu sprechen. Wir haben das alle noch in Erinnerung. Er hat aber im Prinzip einen wohlwollenden Blick auf Russland, hat ja auch irgendwie gesagt, er würde diesen Krieg innerhalb weniger Stunden beenden. Das alles verheißt nichts Gutes. Ich glaube aber, dass es falsch ist, sich jetzt nur auf das Szenario, die Wiederwahl oder die abermalige Wahl von Trump zu konzentrieren, sondern wir sehen derzeit, dass es auch in demokratischer Präsidentschaft ein großes Problem gibt bei der Unterstützung der Ukraine. Die Hilfen von, was sind das, 60 Milliarden Euro, glaube ich, werden im Kongress von den Republikanern blockiert. Insgesamt hat Amerika kein großes Interesse mehr an Europa, wendet sich selbst zu. Das sehen wir ja auch in dem IRA, also an dem Inflation Reduction Act. Ansonsten interessiert sich Amerika für die indopazifische Region und sagt ja auch aus gewissem Grund, naja, vielleicht könnt ihr Europäer auch mal irgendwas auf eurem Kontinent selber machen. So, also natürlich, dann kommt aber Trump natürlich immer noch mit dieser deutlichen Eskalation, wir haben es neulich gehört, wenn ihr nicht das 2%-Ziel einhaltet, dann werde ich nicht nur euch nicht helfen, sondern euch auch noch Russland ermutigen, was auch immer zur Hölle mit den Ländern zu machen, was er möchte. Also das ist natürlich eine vollkommen neue Tonlage, die tatsächlich für uns sehr bedrohlich ist, auch für die Allianz, also für die NATO sehr bedrohlich ist. Aber wie gesagt, schon jetzt ist es absolut überfällig, sich auf die eigene Verteidigungsfähigkeit zu konzentrieren, zu überlegen, was man als Europa machen kann und nicht immer nur auf den großen Bruder Amerika zu schauen, der für einen die Kohlen aus dem Feuer holen soll, weil das die Amerikaner einfach mittelfristig und vielleicht sogar auch kurzfristig nicht mehr machen werden.
Das habe ich tatsächlich gestern auch zu Dominik gesagt, dass ich, wenn ich einen in Anführungszeichen positiven Punkt bei der Wahl von Trump sehen würde, es tatsächlich der wäre, dass man sich wirklich auf seine eigene Verteidigungsfähigkeit konzentrieren müsste. Man ist einfach gezwungen, selbst auch unabhängig sich zu denken, trotz natürlich wichtiger Kooperation mit den USA. Aber
es könnte dann halt schon zu spät sein, ja. Also es ist jetzt oder es wäre eigentlich vor Jahren schon der Zeitpunkt gewesen. Also wie oft haben deutsche Politiker, ich erinnere mich noch an eine Rede von Joachim Gauck, dem damaligen Bundespräsidenten, der sagte, wir müssen uns stärker auf diese Führungsrolle Deutschlands und damit ist nicht gemeint, irgendwie Ton angeben und die Sachen alleine bestimmen, sondern vorangehen mit der Wirtschaftskraft, die wir haben, mit dem Einfluss, den wir in der Welt haben und das nutzen und sich nicht immer so verstecken vor den schwierigen Aufgaben. Und es ist einfach nach wie vor, macht es sich Deutschland da sehr gemütlich und bequem.
Ja, und Sie haben eben ein wichtiges Stichwort angesprochen, nämlich den wohlwollenden Blick gegenüber Russland. Und dann können wir gerne auch nochmal über Ralf Mützenich sprechen. Denn ja, gerade bei der Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden klatschten am Ende nur die SPD mit der Linkspartei, mit dem Bündnis Nara Wagenknecht und tatsächlich die AfD, wo es sogar großes Lob rausgab, wenn ich mich nicht irre. Und das warf ja der Oppositionsführer Friedrich Merz auch Olaf Scholz vor. Reicht das alleine schon als Argument gegen Taurus?
Also, Applaus von falscher Seite ist nie ein Argument für sich. Ja. Also es ist, man kann auch das Richtige sagen oder sagen wir mal, gute Gründe haben, etwas zu sagen und von der falschen Seite dafür Bestätigung zu bekommen. Das alleine ist es nicht. Aber man sollte natürlich drüber nachdenken, ob es die richtige Position ist. Und da sehe ich bei der SPD, die zwar einerseits immer betonen, sie seien total solidarisch mit der Ukraine und andererseits jetzt offen über das sogenannte Einfrieren des Krieges fabulieren, das passt nicht richtig zusammen. Also aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil die Ukraine das nicht will und weil ich der Meinung bin, wir haben hier alle sitzen mit unserem Hintern im Warmen, während die ukrainischen Soldaten nicht nur ihr Leben riskieren, sondern vielfach ihr Leben auch opfern für ihren Kampf um Freiheit. Da Ratschläge zu geben, halte ich für also vollkommen vermessen und falsch. Zweiter Punkt ist, dass dieses Einfrieren in meinen Augen wahnsinnig zynisch ist, weil was bedeutet das eigentlich? Also das ist ein totaler Euphemismus dafür, dass man die Ukraine auffordert, jedenfalls teilweise zu kapitulieren, also Gebiete abzutreten. Das heißt es mal ganz hart gesprochen, dass man auf der Grundlage, wie es jetzt ist, also mit dem besetzten Donbass, mit dem annektierten Krim, Verhandlungen führt, dass die Kriegsverbrechen, was heißt es für die diversen Kriegsverbrechen, für das Verbrechen des Angriffskriegs, derer sich Russland schuldig gemacht hat, soll man das auch einfrieren und heißt das eigentlich das direkte Versprechen einer Amnestie für die Kriegsverbrechen? Also all diese Fragen sind unklar, schwingen so mit und das werden so bemäntelt mit diesem Wort Frieden und einfrieren, was in meinen Augen einfach nur schöne Worte sind, wie gesagt, für jetzt lass uns doch mal die Sache beenden. Und da denke ich, also wer das so sieht, der soll es dann bitte auch klar sagen und nicht von Frieden sprechen, weil es ist kein Frieden, es ist ein Diktatfrieden, der nicht lange halten wird. Wir haben genau diesen Fehler haben wir 2014 gemacht nach der Annexion der Krim, haben dann alle deutschen Politiker noch ein bisschen drüber gesprochen, dass ja die Krim völkerrechtswidrig annektiert wurde. Da hat man sich aber damit abgefunden und was ist passiert? Putin hat weitergemacht. Wenn man das jetzt wieder so macht, wird Putin weitermachen, ist meine Prognose, ist auch die Prognose vieler anderer. Und deswegen ist das kein Frieden. Es ist nicht ein Diktatfrieden, ist nicht das, was das Wort Frieden verdient.
Aber da würden mich vielleicht auch nochmal die Dynamiken innerhalb der SPD-Fraktion interessieren. Vielleicht hast du da einen tieferen Blick rein, weil mein Eindruck war immer, dass gerade die Jusos in der Frage der Unterstützung der Ukraine vielleicht doch eher auf Seiten eines Michael Roths zu finden waren. Natürlich, wir müssen darüber reden, die SPD hat natürlich rein historisch gewachsen, auch einen der gegenüber Russland wohlwollenden Flügel, der ist auch nicht klein. Ich meine, wir hatten auch einen Außenminister mit Steinmeier, der eher positiv gegenüber Russland eingestellt war. Aber wie kommen diese Dynamiken zustande, dass sich ein Scholz in dieser Fraktion auch so dazu, in Anführungszeichen, befohlen sieht, auch diese Rolle einzunehmen, eines, wie er sich selbst vielleicht bezeichnen würde, Friedenskanzlers?
Mhm. Ja, es ist eine ganz interessante Frage, wirklich, weil man ein bisschen fassungslos davor steht, vor dieser SPD, die natürlich in einer kollektiven Hysterie ist, so muss man sagen. Also die sehen, sie haben Umfragewerte von 15-16%. Schlechter war eine Partei, die den Bundeskanzler stellt, wirklich noch nie in der bundesdeutschen Geschichte. Im Osten, in Sachsen, liegt die SPD bei 6%. Also da bangen die um den Wiedereinzug in den Landtag. Es ist insgesamt ziemlich verheerend, obwohl sie ja tatsächlich bestimmte Erfolge gerade in der Sozialpolitik zu verbuchen haben. Also Kindergrundsicherung zum Beispiel und viele andere Geschichten. Die Rente, die sie jetzt versprochen haben, die sicher sein soll und festgeschrieben wird. Und also, ja, es gibt ja sozialpolitische Segnungen aus sozialdemokratischer Sicht, die kommen, die sie versprechen und auch halten, die aber eben nicht verfangen. Und jetzt gucken sie wirklich jetzt guckt die Sozialdemokratie erschrocken und fast ein bisschen paralysiert auf diese Umfragen und sie stellen eben fest, dass es doch diese Sehnsucht gibt, die man als Friedenssehnsucht beschreibt, die so, nochmal, um das zu sagen, bin natürlich auch immer sehr für Frieden, aber es muss halt ein nachhaltiger Friede sein, es muss auch ein freiwilliger Friede sein und nicht vom Westen verordneter Friede, weil hier so eine Kriegsmüdigkeit herrscht, wo wir selber überhaupt nicht beteiligt sind und also außer Geld und Waffen geben, ansonsten gar nichts tun. Mein Gefühl ist, dass in dieser Situation eben bei der SPD alte Reflexe wieder hochkommen, dass eben diese sogenannte Zeitenwende, die der Bundeskanzler im Jahr 2022 verordnet hat, eben von der Gänze der Partei gar nicht so empfunden wird, dass diese Idee von Aussöhnung mit dem Osten doch tief verankert ist. Deswegen hat in meinen Augen zu Recht ja Ricarda Lang, die Grünen-Vorsitzende, gesprochen von einem Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie. Also das kommt ganz eindeutig wieder hoch. Ich glaube, Rolf Mützenich hat sich nie so richtig davon verabschiedet. Der hatte mit dieser ganzen Waffenlieferung an die Ukraine immer schon Bauchschmerzen. Das hat er auch gesagt. Bei ihm ist das auch glaubwürdig. Bei anderen, Lars Klingbeil etwa, der vor einigen Monaten noch ganz anders klang und jetzt aber auch sich vor Mützenich stellt und ihn verteidigt, da halte ich es für ein ziemlich rein taktisch motiviertes Vorgehen. Und bei den jüngeren Sozialdemokraten, also bei den Jusos insbesondere, in der Tat, die sehen vieles wie die FDP und die Grünen oder auch die Union, wollen solidarisch sein mit der Ukraine, aber in diesen Zeiten, in denen es der SPD so schlecht geht, scharen sich dann eben doch alle um den Kanzler und man bemüht sich mit einer Stimme zu sprechen.
Ja, gerade Olaf Scholz, der immer wieder Alleingänge in der Koalition sonst anprangert, inszeniert sich jetzt auf Kosten der Ukraine sozusagen. Kann dies unter Umständen die Grünen beim eigenen Klientel die Glaubwürdigkeit kosten? Die waren ja bisher in den Umfragen eigentlich relativ stabil im Gegensatz zu den anderen beiden Regierungsparteien.
Naja, die Grünen machen ja auch sehr deutlich, was sie davon halten. Also die halten diesen Kurs des Kanzlers für falsch und nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Trotzdem sind sie dann in einer Koalitionsdisziplin und in bestimmten Momenten stimmen sie dann eben doch mit dem Kanzler. und mit der SPD-Fraktion. Aber ich habe es ja gerade zitiert. Also wenn Ricarda Lang, die Grünen-Vorsitzende, von einem Rückfall in die alte Russland-Politik spricht, dann sagt sie im Grunde, die Zeitenwende hat bei den Sozialdemokraten gar nicht stattgefunden. Sie sind weiter in der Tradition von, man muss es ja so sagen, Gerhard Schröder, Steinmeier und anderen unterwegs, die nicht nur diese Idee hatten von Wandel durch Handel, sondern auch, also wir erinnern uns, lupenreiner Demokrat, so hat es Gerhard Schröder gesagt, enge Freundschaft, Männerfreundschaft, natürlich auch harte und starke Wirtschaftsinteressen, auch der deutschen Unternehmen. Also man muss nur schauen, was der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft alles so von sich gegeben hat. Natürlich gab es in Deutschland aus unterschiedlichen Gründen ein großes Interesse daran, mit Russland zusammenzuarbeiten, und deswegen drückte man an ganz vielen Stellen einfach die Augen und Ohren fest zu. Wenn die das Baltikum, aber auch Polen und so weiter gewarnt haben, uns als naiv bezeichnet haben, uns gewarnt haben, die Pipeline Nord Stream 2 zu bauen, haben wir es einfach trotzdem gemacht. Auch Angela Merkel hat es einfach trotzdem gemacht und mit irgendwelchen halbgaren Argumenten verteidigt. So, und jetzt haben wir die Quittung dafür, und die bezahlt insbesondere die Ukraine. Und das ist alles ganz, ganz bitter in meinen Augen. Und man fragt sich, wie nachhaltig dieser Reflexionsprozess in der SPD ist, den ja Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende der Partei, verordnet hat, hat gesagt, eine Abwende von der alten Außen- und Sicherheitspolitik, die ja lautete, wir können Sicherheit nur mit Russland schaffen. Jetzt heißt es davon, wir müssen Sicherheit gegen Russland schaffen, aber offensichtlich verfängt das in der Tiefe der Partei nicht.
Da sind wir dann ja praktisch wieder bei der Frage, wie lange das Ganze hier noch halten kann. Mit der Koalition, weil mein Eindruck ist, plötzlich schweißt dieses Thema des Taurus oder das Thema Ukraine generell auch die Grünen mit der FDP plötzlich wieder zusammen. Ein Szenario, was vor ein paar Monaten vielleicht noch gar nicht möglich war, weil die beiden sich so zerstritten hatten und man eher davon redete, die SPD sei gerade der natürliche Partner der FDP. Aber gerade ist es ja wirklich diese Blockbildung, Kanzlerpartei gegen Koalitionspartner. Und dann ist ja die Frage, wie lange man diese Glaubwürdigkeit aufrechterhalten kann bei so einer immens wichtigen Frage, gerade für die Grünen, gerade für die FDP, die ja für fast zumindest eine bedingungslose Unterstützung der Ukraine sind, oder?
Ja, ich meine, das Interessante an dieser Dreierkonstellation, die sich Ampel nennt, ist ja, dass es immer wieder unterschiedliche Allianzen in unterschiedlichen Fragen gibt. Ja. Also in der Ukraine-Frage sind es Grüne und FDP gegen die SPD im Grunde schon von Anfang an, also auch bei den Panzern und bei anderen Dingen. Und da ist dann Michael Roth, wurde ja gerade schon erwähnt, einer der wenigen Sozialdemokraten, der es ähnlich sieht. Auch in der Frage von so Bürgerrechten, Datenschutz und so weiter, Cannabis-Legalisierung, sind sich FDP und Grüne sehr nah. In anderen Fragen, Klimaschutz, stehen die Grünen ziemlich alleine da. Da finden SPD und FDP, man soll es nicht übertreiben. Und so geht es. Bei der Schuldenbremse steht die FDP alleine da. Da finden SPD und Grüne, man könnte doch einfach mehr Geld ausgeben und die Notlage ausrufen, das will die FDP nicht. Also es ist ein munteres sich im Kreis drehen, immer zwei gegen eins und gegenseitiges Blockieren. Also könnte man etliche auch jüngere Gesetzesvorhaben nennen, vom Lieferkettengesetz, was auf europäischer Ebene verabschiedet werden soll, was die FDP blockiert hat und so weiter. Also es gibt eine ganze Anzahl von Dingen und das Problem, das ist ja nicht an sich per se nicht schlimm, wenn mal zwei Koalitionspartner die Dinge anders sehen als der andere. Das Problem ist nur, dass es relativ wenige Punkte gibt, an denen die drei sich mal einig sind.
Wie lange machen die es noch mit? Ist bald vorbei?
Also meine Prognose ist, wobei auch ich die Glaskugel nicht vor mir liegen habe, aber meine Prognose ist, das wird noch uns beschäftigen bis zum Herbst 25. Einfach aus dem Grund, dass die Zeit bis dahin voll getaktet ist mit wichtigen Wahlen, also Europawahl, die jetzt im Grunde direkt vor der Tür steht, wo jetzt der Wahlkampf fast schon in die heiße Phase eintritt oder demnächst eintritt nach Ostern. Dann gibt es im Herbst für alle Parteien bis auf AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht und vielleicht für die CDU, für alle anderen, für die Ampelparteien ganz bittere Wahlen in Ostdeutschland. Und dann sind wir schon im Jahr, man glaubt es nicht, im Jahr 2025, wo jetzt schon die Kämpfe losgehen um die Listenplätze innerhalb der Parteien, wer ist wo, wer kriegt welchen Wahlkreis und so. Also die Politiker und die Abgeordneten sind längst im Jahr 2025. Und für uns erscheint das manchmal noch lang hin, aber im politischen Kalender ist es im Grunde ein Augenzwinkern. Und weil auch die Organisation von Wahlen so kompliziert ist und so weiter, glaube ich, dass es schon aus dem Grund hält, dass wir jetzt noch ein paar Monate sehen, wo überhaupt so eine Art von Politik stattfindet. Und das Jahr 2025 wird natürlich reiner Wahlkampf, reine Abgrenzung voneinander. Alles nicht schön, auch in diesen Zeiten, in denen es so schwierig ist in Deutschland, in denen es wirtschaftlich so schlecht läuft, natürlich alles überhaupt nicht gut. Aber so läuft Politik. So, dieses gesagt, kann es immer passieren, dass irgendwer die Nerven verliert. Ja, also ich glaube nicht, dass es die SPD sein wird, weil die in ihrem starken Glauben an die Kraft der Autosuggestion irgendwie glaubt, dass sich das Wunder von 2021 wiederholt. Aber gut möglich, dass die FDP, die ja auch wirklich in Umfragen katastrophal schlecht dasteht, in Sachsen irgendwie 1,5% oder so ähnlich oder 2%, da haben die natürlich das ist sowieso schwieriges Terrain und trotzdem, ich meine, die sind aus so vielen Landtagen geflogen, also Sorge, dass sie nicht in den Bundestag einziehen kann, theoretisch sein, dass Christian Lindner irgendwann einfach hinwirft. Ja, weil man weiß es nicht.
Zumal ja sich wahrscheinlich auch Grüne und FDP gerade noch so ein bisschen an den Gedanken klammern, um jetzt wieder auf den Taurus zu sprechen zu kommen, dass es vielleicht so ähnlich sein wird wie was beim Leopard so. Jedenfalls gab es ja schon oft das Szenario, der Kanzler sagt, blockierte vorerst eine Entscheidung und sagte, das können wir nicht verantworten. Einige Wochen oder manchmal sogar ein paar Tage später hat es dann gereicht, um es dennoch zu liefern in die Ukraine. Das hat ja jetzt auch der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey, gestern, glaube ich, gesagt. Er hat nämlich gemeint, Scholz werde früher oder später das Ja für den Taurus dennoch akzeptieren. Meinst du, er hat da recht? Also wird es wieder so sein wie bei diversen Waffenlieferungen zuvor? Nur verspätet.
Also jedenfalls könnte das sein, das hat ja neulich Macron auch so nett gesagt, alle haben hier Nein gesagt und dann vielleicht und dann doch Ja. Oder zwischendurch noch Ringtausch und dann ja. Schwer zu sagen, im Fall von Taurus hat ja Olaf Scholz eben, treibt ihn die Angst um, dass das auf russischem Territorium zum Einsatz kommen könnte, diese Waffen. Und das möchte er nicht, weil er dann eine Eskalation befürchtet. Andererseits gab es dasselbe Argument bei den Kampfpanzern auch schon. Also wo da der fundamentale Unterschied bestehen soll, verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man den Ukrainern nicht mal das Vertrauen entgegenbringt, dass sie doch so oft schon bewiesen haben, dass sie es verdienen, dass sie nämlich nicht absprachewidrig militärisches Gerät des Westens einsetzen. Also sprich, sich an die Absprachen halten, es nicht auf russischem Territorium einzusetzen. Es gibt so viele Ungereimtheiten. Dann gibt es den Ampelantrag der Ukraine, wo ja drinsteht, dass man auch Waffen liefern will mit großer Reichweite, die auch ins russische Hinterland eindringen können, ohne dass irgendwer sagen kann, was damit eigentlich gemeint ist. Also das Ganze steckt voller Widersprüche und deswegen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, deswegen ist ja dieses Nein des Bundeskanzlers auch so wenig überzeugend, weil man gar nicht genau weiß, was jetzt eigentlich seine Hintergründe sind. Zunächst hatte er gesagt, es braucht deutsche Soldaten, dann haben wir aber von diesem WebEx-Talk erfahren, dass es gar nicht notwendig ist und dass es auch anders gemacht werden kann. Also alles unklar und weil es so ist, weil es, glaube ich, nicht das eine wirklich starke Argument gibt gegen Taurus, ist es durchaus möglich, dass Deutschland irgendwann doch liefert. Aber wenn der Kanzler der Meinung ist, es schadet ihm derzeit mehr, als dass es ihm hilft, mit Blick auf die Umfragen, die ja auf eine schwindende Unterstützung der Ukraine hindeuten in der Bevölkerung, dann wird er das mutmaßlich nicht tun.
Komme zum Abschluss nochmal auf die Gespräche mit Russland zu sprechen, die aktuell ja nicht stattfinden. Da musste ich denken, als du vorhin von diesem Diktatfrieden gesprochen hast, an unsere Episode 34, in der wir mit dem freien Journalisten Frank Lübberding gesprochen haben. Der hat damals gesagt bei uns, die Maximalforderung nach der kompletten Rückeroberung der Ukraine sei unrealistisch. Das heißt, man müsste jetzt in die Gespräche gehen, man müsste nun mal die Grenzen, wie sie jetzt verlaufen, akzeptieren. Was sagst du dazu? Ist das die Gesprächsgrundlage?
Also in meinen Augen nicht. Ja, in meinen Augen liegt es vor allem nicht an uns, die Gesprächsgrundlage vorzugeben. Nach allem, was wir hören aus der Ukraine, will die Ukraine das nicht. Sie will ihr Territorium komplett verteidigen. Und solange sie das will, sollten wir sie dabei unterstützen und nicht mit klugen Ratschlägen von hier sagen, was möglicherweise wichtig wäre. Wir haben ja über die Lage 2014 schon gesprochen, was passiert, wenn man Russland Zugeständnisse macht. Dann gehen sie halt, dann atmen sie einmal kurz durch und machen weiter. Ja, so. Und das ist übrigens kein Angstszenario, das man jetzt an die Wand wirft, sondern das ist einfach Realität, wie wir sie in der Vergangenheit beobachtet haben. Und ja, also ich bin der Meinung, es ist, also ja, um das nochmal so zu sagen, die Ukraine kämpft auch für unsere Freiheit. Weil wer nicht deutlich macht, dass es nicht geht, in Europa Grenzen völkerrechtswidrig zu verschieben, der wird mit ansehen müssen, wie weiter Grenzen völkerrechtswidrig verschoben werden.
Und da tut sich dann ja mir wieder die Frage auf, wie können wir die Ukraine in einen Zustand bringen, der Verhandlungen realistisch macht? Weil das ist ja am Ende die Frage, wie weit man die Ukraine unterstützen muss, weil diese klugen Ratschläge kommen, wie du es eben gesagt hast, kommen ja eben auch von einem Ralf Stegner zum Beispiel, der gesagt hat im Podcast bei Ronsheimer, beim Krieg, der erkennbar kein Ende findet, muss man die Frage stellen dürfen, wie man überhaupt zu Gesprächen kommt. Mhm. Wie kommen wir dahin? Also wie ist es möglich, trotz, vor allem in der Realpolitik, trotz dieser ständigen Blockade von einzelnen Politikern, auch vom Kanzler selbst, trotz dieser gesamten Widrigkeiten, wie ist es realistisch, dass man am Ende eben aus diesem Stellungskrieg herauskommt?
Ja, ich bin jetzt weder Chefdiplomatin noch, noch Militärexpertin und kann jetzt diese 100-Million-Dollar-Frage hier leider nicht auflösen. Aber ich kann nur das sagen, was jetzt relativ basal ist, nämlich, dass man die Ukraine in eine Position bringen muss, die stärker ist als die, die sie jetzt hat, um auf Augenhöhe zu verhandeln. Oder was auch immer Augenhöhe in so einer Situation bedeutet. Aber wenn so, plus die Ukraine muss selber zum Ergebnis kommen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, und das ist derzeit einfach nicht der Fall. Die Ukraine steht auf dem Standpunkt, dass, und das ist ja auch der völkerrechtlich sozusagen vorgegebene Standpunkt, dass ihr Gebiet der Ukraine gehört und dass man nichts einfach abgibt, weil Russland einfällt. Und das ist eigentlich auch die Politik, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben, dass Grenzen respektiert werden. So. Und deswegen, also das ist die Grundlage, und solange die Ukraine darum kämpft, sollten wir sie dabei unterstützen. Und wenn es den traurigen Punkt geben wird, an dem sie nicht mehr kann, ja, oder aus meiner Sicht das deutlich bessere Zwischenergebnis, dass sie bestimmte Gebiete zurückerobert, dass vielleicht Russland nicht mehr kann, weil in Russland sich dann vielleicht doch die Mütter der gestorbenen Soldaten oder ähnliche formieren, und das ist derzeit nicht zu sehen, aber dass es einen innenpolitischen Protest gibt oder was auch immer passiert, Russland auf einmal das Gefühl hat, man muss vielleicht doch verhandeln, und dann gibt es vielleicht eine Lösung, dass zwar die Krim annektiert bleibt, aber eben der Zustand von 2014 zum Beispiel ausgemacht wird, dann wissen wir immer noch nicht, ob das respektiert wird. Dann geht es natürlich um Fragen, kann die Ukraine in die NATO aufgenommen werden, in die EU aufgenommen werden, und all diese Punkte, bei denen ja Russland, obwohl die überhaupt gar kein Mitspracherecht haben, derzeit einfach sagt, nein, das geht nicht. Das liegt alles auf dem Tisch, und es ist alles völlig unklar, wie es weitergehen soll. Und wie gesagt, deswegen ist es an der Ukraine, diese Fragen zu entscheiden.
Ja, und vielen Dank für dieses Gespräch an Helene Bobrowski, die stellvertretende Chefredakteurin bei Table Media ist und Table Today jeden Tag mit Michael Bröker zusammen moderiert.
Genau, herzlichen Dank für das gute Gespräch.
Ja, auch von mir natürlich vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Und jetzt natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns 5 Sterne auf Spotify geben würdet, uns überall auf Social Media selbstverständlich folgen könnt. Based_Medien heißen wir da, da findet ihr uns auf X, auf Instagram und so weiter, auch mit einigen Reels jede Woche zu unseren Gästen. Und genau, ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder natürlich, Dominik, und ich freue mich schon drauf.
Ganz genau, und dann empfehle ich noch kurz die letzten 2 Episoden, nämlich in der vergangenen Episode haben wir mit Pauline Sabine Voss über ihr neues Buch Generation Krokodilstränen gesprochen und in der Episode davor mit Ralf Füchs über ja, Green Growth und wie wir mit Kapitalismus die Klimawende schaffen können. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss.